Hallo alle miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei unserer Gesprächsrunde dabei seid. Heute wollen wir uns mit einem schwierigen Thema, nämlich der Trisomie 21, besser bekannt unter dem Namen Down-Syndrom, näher beschäftigen.
Dank moderner Untersuchungen wissen werdende Eltern heute meist schon in den ersten Schwangerschaftsmonaten, ob ihr Kind gesund zur Welt kommt. Wenn dann bei einer Routineuntersuchung plötzlich die Diagnose Trisomie 21 fällt, ist das für die Eltern sicherlich zunächst ein sehr großer Schock. Ich darf euch an dieser Stelle Frau Huber vorstellen. Frau Huber, wir sind ja Nachbarn und kennen uns jetzt schon einige Zeit und Sie haben vor 5 Jahren ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt gebracht. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch und dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Nochmals ein herzliches Willkommen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Frau Huber, welche Empfindungen und Gefühle kamen bei Ihnen denn jetzt nach dieser so schrecklichen Diagnose auf?
Man ist, wie Sie eben gesagt haben, tatsächlich geschockt und verzweifelt. Man hadert mit seinem Schicksal. Warum passiert das gerade mir? Ich habe mich doch auf ein ganz normales Kind gefreut, das sich ganz normal entwickeln sollte. Hinzu kam dann noch die Angst. Schaffe ich das alles? Habe ich tatsächlich die Stärke und die Kraft für dieses Kind, jeden Tag mein ganzes Leben da zu sein? Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals wieder glücklich zu sein und lachen zu können.
Da kann ich mich sehr gut in Sie hineinversetzen, Frau Huber. Kam bei Ihnen denn je der Gedanke hoch, die Schwangerschaft abzubrechen? Der Abbruch ist ja in Deutschland bis zur 40. Schwangerschaftswoche erlaubt und wird in der Realität auch häufig umgesetzt.
Ja, natürlich, das muss man ehrlich zugeben. Denn neben meiner eigenen Angst kam auch noch die Sorge um mein Kind. Ist ihm trotz dieser Behinderung ein erfülltes Leben möglich? Oder sollte ich so ein schreckliches Leben dem Kind lieber ersparen? Wird es überhaupt jemals eigenständig leben können? Es kann ja nichts. Bleibt es denn sein ganzes Leben ein Pflegefall? Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf.
Sie haben es ja letztendlich trotzdem gewagt, diese Herausforderung anzunehmen und ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt zu bringen.
Ja, zum Glück, muss ich heute sagen. Wir haben uns viele Informationen geholt, lange Gespräche mit Ärzten geführt und Selbsthilfegruppen besucht. Und dort haben wir gelernt, dass auch Kinder mit Down-Syndrom Freude und Spaß am Leben haben, dass sie gefördert werden müssen und gefördert werden können. Und irgendwann, sehr bald, haben wir uns ganz bewusst für Sandra entschieden und sie als Geschenk angenommen. Und heute versuchen wir in der Familie, den normalen Alltag zu leben, was aber ehrlich gesagt nicht immer ganz leicht ist.
Verständlich. Und wie reagiert denn jetzt das Umfeld auf Ihre Entscheidung?
Das ist nicht immer leicht. Manche reagieren unsicher und werfen uns auf der Straße mitleidsvolle Blicke zu. Wir bekommen aber auch gemeine Kommentare zu hören. Wie konntet ihr nur? Oder müssen uns vorwerfen lassen, wie unmoralisch wir im Sinn des Kindes gehandelt haben. Am Spielplatz erlebe ich immer wieder, wie andere Kinder mit Schimpfwörtern auf Sandra losgehen. Nicht alle Eltern können auch mit Sandras Behinderung offen umgehen und lassen ihr gesundes Kind nicht mit unserer Tochter spielen. Aber auf der anderen Seite erfahren wir auch sehr viel Zuwendung und Unterstützung.
Jetzt bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen für dieses ehrliche Gespräch und weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Tochter Sandra.
Ja, vielen Dank.
Wir haben jetzt schon einiges zum Thema Down-Syndrom gehört. Eine Frage haben wir noch ganz außer Acht gelassen, nämlich wie die Krankheit Down-Syndrom überhaupt entsteht. Kannst du es unseren Zuhörern erklären?
Ja, ich werde es versuchen. Das Ganze kommt einem als Laie zunächst einmal ganz schön kompliziert vor, wenn man sich nicht mit Genetik, DNA, den Zellen und Chromosomen auskennt. Also, bei Trisomie 21 handelt es sich um eine genetische Erbkrankheit, welche durch eine Fehlverteilung der elterlichen Chromosome zustande kommt. Normalerweise befinden sich in jeder einzelnen Zelle eines Menschen 46 Chromosomen, die in 23 Paaren zusammenliegen und in denen das gesamte Erbgut verschlüsselt ist.
Wem es nicht mehr ganz geläufig ist, Chromosomen sind Bestandteile von Zellen, auf denen Erbinformationen gespeichert sind.
Genau. Und von jedem dieser 23 Chromosomenpaare werden eines von der Mutter und das andere vom Vater geerbt.
Die Ursache von Trisomie 21 liegt dann meistens bei einem Fehler während der Zellteilung. Bei einem Menschen mit Down-Syndrom ist das 21. Chromosom dreifach statt doppelt vorhanden. Es besitzt also 47 statt 46 Chromosomen.
Deshalb wird die Krankheit auch Trisomie 21 genannt, wegen des 21. Chromosoms. Das ist eine gute Merkhilfe, finde ich.
Leider kann man auf diesen Gendefekt nur geringfügigen Einfluss nehmen und auch präventive Maßnahmen sind nicht möglich.
Ist denn dann alles nur Zufall?
Nein, durch den Konsum von Alkohol und Nikotin und auch bei einem höheren Alter der Mutter steigt natürlich das Risiko. Allerdings lässt es sich nicht nur darauf zurückführen. Auch bei einer Schwangerschaft ohne Risikofaktoren kann es zu Fehlern bei der Zellteilung kommen.
Eigentlich ja logisch. Könnte man nämlich schon im Voraus eine solche Erkrankung verhindern, wäre das Down-Syndrom mit Sicherheit nicht mehr so weit verbreitet. Schließlich wird weltweit bei 1 von 700 Geburten ein Baby mit Trisomie 21 geboren.
Trisomie 21 kann sich individuell sehr unterschiedlich äußern. Das Spektrum reicht von sehr schwach ausgeprägten Symptomen bis zu sehr schweren körperlichen und geistigen Behinderungen. Häufig zieht die Krankheit auch noch schwerwiegende Begleiterkrankungen mit sich.
Besonders das äußere Erscheinungsbild von Menschen mit Down-Syndrom ist ja durch viele verschiedene Merkmale ausgeprägt, woran man sie auch sofort erkennt.
Ja, sehr prägnant sind der runde Kopf und der kurze Hals mit den tief angesetzten Ohren. Auch die dicke große Zunge fällt einem ins Auge, da der Mund von Menschen mit Down-Syndrom immer leicht geöffnet ist. Außerdem sind sie ungefähr 20 cm kleiner als Gleichaltrige, haben oft eine flache, breite Nase. Besonders auffallend sind die schrägen Lidachsen und die Hautfalte am inneren Augenwinkel. Weißt du zufällig, wieso gerade der Mund bei Menschen mit Down-Syndrom oft offen steht?
Ich glaube, es können verschiedene Ursachen und Faktoren daran beteiligt sein und hat etwas mit den Anfälligkeiten, die das Down-Syndrom mit sich bringt, zu tun. Trisomie 21 bringt nämlich oft eine sogenannte Muskelhypotonie, also eine verminderte Muskelspannung mit sich, was den geöffneten Mund erklärt. Außerdem haben Kinder mit Down-Syndrom mit angeborenen Herzfehlern und Veränderungen im Magen-Darm-Trakt zu kämpfen und sind oft sehr anfällig für Infektionskrankheiten.
Des Weiteren kann das Down-Syndrom auch mit Problemen an Ohren und an den Augen einhergehen. 75% sind weitsichtig, kurzsichtig oder haben eine Hornhautverkrümmung, auch Astigmatismus.
Das erklärt auch, wieso Kinder mit Down-Syndrom fast immer eine Brille tragen müssen.
Viele unserer Zuschauer wissen vielleicht gar nicht, dass die Lebenserwartung mit Down-Syndrom wegen dieser häufigen Begleiterkrankungen früher nur bei ca. 15 Jahren lag.
Stimmt, aber durch die stetig besser werdende medizinische Versorgung können viele Störfaktoren bereits im Kindesalter beseitigt werden. Und die Lebenserwartung der Betroffenen hat sich auf 60 Jahre verlängert. Was für ein toller medizinischer Erfolg.
Ja, neben den körperlichen Einschränkungen macht sich das Down-Syndrom leider auch im eingeschränkten kognitiven Denken und in der verzögerten Entwicklung der kranken Kinder bemerkbar. Es benötigt viel Zeit, Geduld, bis Kinder mit Down-Syndrom gehen, sprechen oder lesen lernen.
Diese Einschränkungen machen gerade ein eigenständiges Leben so schwierig. Zum Glück gibt es heute viele Maßnahmen, um die geistige Aktivität dieser Kinder zu fördern und ihnen ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Weißt du, wieso es zu dieser geistigen Beeinträchtigung kommt?
Schuld daran sind Gene des 21. Chromosoms, das, wie Sie schon wissen, liebe Zuhörer, in dreifacher Ausführung vorliegt. Diese Gene produzieren in übermäßiger Menge ein bestimmtes Protein.
Dadurch teilen sich die Zellen des Fötus während der Entwicklung dann nicht so schnell als im Normalfall. Und die Ursache daraus ist dann die stark verzögerte geistige Entwicklung.
Deshalb ist gerade bei Trisomie 21 eine frühe, individuell angepasste Therapie sinnvoll. Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten arbeiten eng mit dem Elternhaus zusammen, um die eingeschränkten Fähigkeiten des Kindes zu verbessern, sodass sie sich sozial und später auch beruflich integrieren und die Chance haben, später im Alltag weitgehend selbstständig zu sein.
Besonders empfänglich sind Down-Syndrom-Kinder auch für Förderung im musischen Bereich. Sie empfinden genauso die Freude am Spiel, an der Bewegung, an Musik und Rhythmus wie gesunde Kinder auch. Ebenso können sie Emotionen wie Trauer, Zuneigung oder Abneigung intensiv fühlen und ihre Gefühle viel offener zeigen als ein gesunder Mensch. Zu diesem Aspekt haben wir zu unserer Gesprächsrunde auch noch einen ganz besonderen Gast eingeladen, die Kunsttherapeutin Frau Simone Sauermann-Gasser. auf die wir uns jetzt sehr freuen. Sie wird uns von ihrer täglichen Arbeit mit Down-Syndrom-Kindern berichten. Ein herzliches Willkommen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Möchten Sie sich vielleicht zunächst unseren Zuschauern kurz vorstellen und ihnen berichten, wie Ihre Arbeit genau aussieht?
Also meine besondere Arbeit ist, dass ich schwerpunktmäßig als Kunsttherapeutin mit Behinderten wie auch nicht behinderten Menschen arbeite. Ich drücke es immer als Menschen mit Handicap und ohne Handicap aus. Ich habe ein Atelier, das heißt Malwerk, und das Malwerk ist ein Ort der Begegnung, in welchem die Entdeckung von Verborgenen, von Gaben und Talenten, des Staunens und der Lebensfreude in der Kreativität ihren Ausdruck findet.
Welche therapeutischen Übungen und Aufgaben stellen Sie Kindern mit Down-Syndrom in der Kunsttherapie und welche Erfolge erzielen Sie damit?
Der Verlauf einer Einzelstunde teilt sich erstmal in drei verschiedene Phasen. Das erste ist die Begegnungs- und die Aktivphase, in der ich mit den Kindern Übungen mache, Kooperationsspiele und Aktionsspiele, um einfach Körperspannung zu aktivieren und den Bewegungsfluss zu aktivieren, indem wir mit den Kleinen zum Beispiel eben Sachen wie Hampelmann, wir machen Ballspiele, einfach um auch den Stoffwechsel anzuregen und um in eine aktive Phase reinzukommen. Was natürlich in dem Bezug der Begegnung und in der Beziehung auch ganz viel an Freiraum bietet, sich näher zu kommen und auch zusammen zu lachen. Und das alles gehört schon in den Bereich der Beziehungsarbeit dann mit rein. Dann die zweite Phase, die Kreativphase. Das gibt verschiedene Bereiche. Ich arbeite auch bezogen, themenbezogen. Und dass man zum Beispiel die Familie bildhaft darstellt oder Selbstporträts. Es gibt aber auch das freie Arbeiten, wo ganz frei entschieden wird, ob es große Leinwände sind. Wir malen, wenn wir malen mit der Hand, mit der linken Hand, so dass es nicht logikgesteuert ist, dass die Gehirnhälfte eben aktiviert wird der ungeübten Hand, was sehr wertvoll ist und man so den Perfektionismus auch für ein Kind mit Down-Syndrom ein Stück ablegen kann. Was natürlich auch extrem wertvoll ist für die Sinneswahrnehmung. Und die dritte Phase ist dann die Reflexionsphase, in der wir schauen, was wir gestaltet haben und gemeinsam reflektieren. Es kommt immer darauf an, wie weit rhetorisch mein, in dem Fall ein Down-Syndrom-Kind, sich artikulieren kann. Aber im Normalfall klappt es sehr gut und wir bestaunen dann auch unsere Arbeiten, ob das eben gestalterische Arbeiten sind aus Pappmaché, aus Ton, aus Hölzer oder ob es in der malerisch-künstlerischen Einheit ist, dass wir Bilder gestaltet haben.
Wie stellt sich die Motivation bei solchen Kindern heraus?
Beim Down-Syndrom kann man eben die Spanne, ist riesig. Es gibt einfach so eine Art Inselbegabung. Ich habe mit Kindern gearbeitet, auch Erwachsenen, die jetzt künstlerisch sehr begabt sind. Andere sind musisch sehr begabt. In meinem Fall, meine intensive Arbeit mit einem Kind, mit dem ich seit 1,5 Jahren arbeite, dass es künstlerisch sehr begabt ist, musisch weniger, aber das ist sehr ausdauernd und sehr kontinuierlich am Malen ist. In dem Fall ist die Beziehungsarbeit eben sehr, sehr wichtig. So steigen wir auch immer ein. Ich weiß in dem Fall auch von den Eltern, wie wichtig ihr das ist und wie stolz sie eben auch ist, wenn sie dann ein tolles Gemälde erstellt hat. Sie ist sehr ehrgeizig, ist auch sehr konzentriert
bei der Arbeit dabei und man darf sie auch nicht stören. Das heißt auch dann immer klar, ich bin am Arbeiten. Und es ist dann wirklich sehr spannend zu sehen, wie auch die ganze Motorik und auch im kognitiven Bereich, wie sich alles entspannt und wie sie konzentriert am Malen ist.
Wissen Sie, wie Kinder mit Down-Syndrom untereinander kommunizieren?
Aus meiner Arbeit weiß ich, dass wenn das Down-Syndrom nicht so sehr ausgeprägt ist oder auf so einem Mittelmaß quasi läuft, dass die Artikulation eigentlich sehr gut ist, dass die rhetorisch auch gut kommunizieren. Ich habe die Erfahrung in meiner Arbeit, dass ich eine Begegnung wollte zwischen einem Down-Syndrom-Kind und einer Autistin. Und weil die auf eine ganz besondere Art eine ganz tolle Kommunikation haben und richtig Freunde geworden sind, was von den Störungsbildern quasi nicht unbedingt kompatibel ist, aber was ganz Besonderes ist da entstanden. Die arbeiten auch sehr konzentriert miteinander und das Down-Syndrom-Kind ist in dem Fall ein Brückenbauer, sodass die Autistin, wenn sie kommt, die man sonst eigentlich nicht anfassen darf, zum Beispiel bei dem Down-Syndrom-Kind es ganz fest in den Arm nimmt und sogar mit ihm im Rasen liegt und sie einander berühren oder miteinander spielen. Das ist für die Eltern wie auch für mich immer noch ein kleines Wunder. Das löst wohl die Wärme von dem Down-Syndrom-Kind aus und ist für uns alle wirklich unglaublich.
Wie stehen Sie denn in Beziehung zu den Kindern? Können Sie uns darüber etwas erzählen?
Die Beziehungsarbeit zu dem Kind, was ich hier fokussiert habe, ist mittlerweile sehr eng auch geworden. Man muss immer eine gesunde Distanz wahren. Sie sind auch sehr anhänglich. Es ist aber sehr wertvoll. Dadurch ist die Elternarbeit auch auf einer ganz besonderen Ebene. Und ich auch auf der Beziehungsebene andere Aktionen mit ihnen machen kann, wie in den Zoo gehen und dann die Tiere zu reflektieren und zu malen. Und so ist diese Beziehungsarbeit auch immer intensiver geworden und eben auch sehr wertvoll in der Elternarbeit.
Man spricht ja immer viel darüber, dass Kinder mit Down-Syndrom besondere menschliche Eigenschaften haben, die für andere, in Anführungszeichen, normale Menschen nicht zugänglich sind. Stimmt es also, dass wir in diesem Bezug mehr von ihnen lernen können und nicht umgekehrt?
Eine ganz besondere Eigenschaft, finde ich, ist, dass sie ganz viel Freude und Spontanität weitergeben können. Dieses Bedürfnis, alles zu kontrollieren und auf Sicherheit zu bauen, auf Geld zu bauen, was ja in unserer heutigen Gesellschaft extrem ausgeprägt ist und auch massiv zu Isolation führt, ist was eben für Menschen mit Down-Syndrom gar keine Relevanz hat. Das Spektrum, was wir von Menschen gerade mit Down-Syndrom lernen können, ist wirklich riesig. Aber vor allem dieses Carpe diem, nutze den Tag und nutze die Stunde und genieße es. Das ist eine ganz besondere Gabe, die Sie haben.
Vielen Dank für diese schöne und interessante Gesprächsrunde, aus der wir und mit Sicherheit auch unsere Zuhörer viel mitnehmen können. Ich bin immer noch ganz beeindruckt. Daran kann man sehen, was alles möglich ist, wenn man die Kinder wirklich fördert, anstatt sie in der Gesellschaft zu isolieren und auszuschließen.
Jetzt ist unsere kleine Gesprächsrunde auch schon wieder vorbei. Wir freuen uns aber, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.